Szanowni Państwo, po tym wstępie
So, meine Damen und Herren, nach diesem technischen Hinweis, in der Hoffnung, dass wir uns alle mittlerweile in der richtigen Sprache hören können, im Namen der Veranstalter, also der Stiftung Kreiser für europäische Verständigung und der Konrad-Adenauer-Stiftung, Sie recht herzlich willkommen heißen bei einer weiteren Debatte in unserer Reihe Die Werte von Kreiser. Heute sprechen wir über die zivile Verantwortung in Zeiten der Pandemie. Und ähnlich wie bei den zwei letzten Debatten haben wir auch heute zwei ausgezeichnete Experten. Ich begrüße Herrn Professor Antoni Dudek, Politologe von der Stefan Wyszyński Universität aus Warschau, Verfasser zahlreicher Bücher, darunter so wichtige Titel wie das Buch über die Transformation des Landes und über die Dritte Republik Polen. Herr Dudek ist häufig in den Medien zu hören und zu sehen, deswegen muss ich ihn unseren polnischen Beobachterinnen und Beobachtern nicht vorstellen. Er kommentiert häufig die Entwicklung der Lage in Polen. Herzlich willkommen, Herr Professor. Guten Abend, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Auf der deutschen Seite ist mit uns Herr Dr. Christian Köcker, eine Person, die seit mehr als 30 Jahren mit der Konrad-Adenauer-Stiftung verbunden ist, zurzeit als Experte im Büro der Stiftung in Bonn. Er beschäftigt sich mit der Theorie der Politik, mit der internationalen Politik, mit den Werten, Ethik oder mit den transatlantischen Beziehungen. Also es ist eine ganze Reihe und ein breiter Fächer von Themen. Darunter befasst er sich mit Themen, über die wir heute sprechen möchten. Guten Abend, Herr Dr. Köcker. Herzlich willkommen unter uns.
Guten Abend. Dankeschön für die Einladung.
Będzie pani Dr. Kinga Wojtas.
Moderatorin ist Frau Dr. Kinga Wojtas, Politologin von der Kardinal Stefan Wyszyński Universität, eine Person, die ebenfalls breite Forschungsinteressen verfolgt, zurzeit aktiv als Leiterin der Forschungsgruppe der zeitgenössischen politischen und kulturellen Prozessen in Mittel- und Osteuropa, also auch eine Person, die laufend aufmerksam das Thema unserer heutigen Begegnung verfolgt. Guten Abend, Frau Dr. Wojtas, und vielen Dank, dass Sie zugestimmt haben, uns durch den heutigen Abend zu führen. Und ich übergebe sofort an Sie. Da bitte ich um Verständnis. Vielen herzlichen Dank. Es freut mich sehr, das Gespräch dieser ausgezeichneten Könner zu moderieren und uns mit einem Thema zu beschäftigen, das für uns alle interessant ist, nicht nur als Wissenschaftlerinnen, sondern auch als Bürger und Bürgerinnen. Denn die Pandemie hat unser Leben grundlegend verändert und sie hat auch die Frage der zivilen Haltung auf verschiedene Weise aktuell gemacht. Die Frage ist, ob nicht viele von uns vergessen haben, dass neben unserer Weltbürgerschaft und neben unserer Europabürgerschaft sind wir auch Staatsangehörige von Nationalstaaten und daher rühren einige Verpflichtungen her. Aber damit gehen auch weitreichende Rechte einher. Heute wollen wir über die zivile Mitverantwortung sprechen. Und demzufolge sollten wir uns auch die Tatsache erinnern, dass die Pandemie unsere ziviles Dasein tangiert hatte und dass wir mit Nationalstaaten auf zweierlei Weise verbunden sind. Extern, an vielen Grenzen wurden wir daran erinnert, dass es so etwas wie Grenzkontrolle gibt und Schengen, dass wir mit so großer Freude in Anspruch genommen haben, wurde plötzlich in vollem Umfang außer Kraft gesetzt. Aber auch intern, und da spürten wir, dass der Staat dessen Bürgerinnen und Bürger wir sind, eine reelle Macht besitzt. Er kann uns einsperren, zur Quarantäne verdonnen. Er kann uns auch einige Freuden unseres Lebens nehmen, wie zum Beispiel den Besuch in einem Restaurant. Heute sprechen wir über diese inneren Fragen. Und da stellt sich sofort meine erste Frage an beide Herren. Was hat die Pandemie im polnischen und im deutschen Verständnis der Grundrechte verändert? Schauen die Deutschen auf dieselben Aspekte wie die Polen? Was ist für beide Völker am wichtigsten im gesamten Katalog der Rechte und Freiheiten? Und da möchte ich Herrn Professor Dudek bitten, als Ersten das Wort zu ergreifen. Vielen Dank. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und ich komme sofort zu der Antwort auf die Frage von Frau Dr. Kinga Wojtas. In Polen passierte die Pandemie in einem Moment, in dem die Polen und Polinnen gerade ihren Staatspräsidenten wählen wollten. Der Staatspräsident wird in Polen in einer allgemeinen Wahl gewählt. Und nach dem Lockdown von März stellte sich die Frage der Präsidentschaftswahl, wie sie durchgeführt werden soll. Darum tobte ein heftiger politischer Streit. Letztendlich wurde die Wahl verschoben. Um ein paar Monate, fand dann im Juli und nicht im Mai statt. Und diese Diskussion, eine scharfe Diskussion vor dem 12. Mai über diese Wahl, bildete einen Katalysator, der grundlegende, unterschiedliche Perspektive auf die politischen Rechte offenbarte. Das war damals insofern wichtig, dass das Polen von jenen Ländern unterschied, die gerade keine Wahlen hatten. Da gab es zweierlei Lösungen, die praktiziert wurden. In manchen Ländern wurden Wahlen durchgeführt, meistens als Briefwahl. In Polen hat man häufig den Fall Bayerns diskutiert, dass gerade dort im Frühjahr eine Briefwahl stattgefunden hatte. Und wenn das in Bayern möglich war, dann müsste das in Polen ebenfalls möglich sein. Nur Kritikerinnen dieser Lösung haben zu Recht erwähnt, dass dieses bayerische Modell bereits seit Längerem praktiziert wird, dass die Menschen daran gewöhnt sind, während in Polen diese Briefwahl zahlreiche Zweifel weckte hinsichtlich ihrer Ehrlichkeit und Möglichkeit. Letztendlich ist es gelungen, sie zu vermeiden, und ich finde gut, dass es so gewesen ist. Wir haben die Wahl dann traditionell abgehalten, nur ein paar Wochen später. Und das war nach meinem Dafürhalten ein Beispiel dafür, wie nach einem heftigen politischen Streit man sich schließlich verständigen konnte und eine Lösung finden konnte, die in meinen Augen für die politische Gemeinschaft vom Vorteil war. In meinen Augen die Lösung, die Anhänger der Wahl von Mai anstrebten, in Form der Briefwahl, das könnte zu einer Situation führen, in der ein so gewählter Staatspräsident ein Mandat hätte, das häufig in Frage gestellt werden könnte. Nun sind wir ein paar Monate nach der Juliwahl, und obwohl ein Teil der Polen unzufrieden ist, dass gerade Andrzej Duda wiedergewählt wurde, gibt es keine Stimmen, die sein Mandat doch in Frage stellen würden, die sagen würden, dass diese Wahl irgendwie unehrlich war. Diese Wahl wurde anerkannt, was angesichts der angespannten politischen Lage in Polen einen großen Wert darstellt. In meinen Augen war das eine Prüfung für die polnische Demokratie, die sie bestehen konnte. Die liberale Demokratie ist in Polen in großen Schwierigkeiten, hauptsächlich wegen der Rechtsstaatlichkeit, der Justiz und der Treue zur Verfassung. Aber in puncto Wahlen, trotz der Pandemie, hat sich die polnische Demokratie bewährt und sie ist mit dieser Herausforderung fertig geworden. Ich werte das als positives Signal. Ich leugne nicht, dass ich vor dem Mai große Zweifel hatte hinsichtlich der Demokratie in Polen, nicht nur der Liberalen, aber der Demokratie an sich. Ja, diese Wahl fand dann im Sommer statt. Seine Wahl wird nicht in Frage gestellt. Er wird zwar kritisiert, aber das ist etwas anderes als seine Infragestellung. Da bin ich Optimist und ich glaube, dass die polnische politische Gemeinschaft mit der Herausforderung in Form der Pandemie fertig geworden ist. Danke, das wäre vielleicht meine erste Antwort darauf.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, auf Ihre Frage zu antworten, Frau Wojtas. Die Grundrechte haben in der Diskussion um die Corona-Maßnahmen immer in Deutschland eine große Rolle gespielt. Sie sind häufig aufgeführt worden, häufig erwähnt worden. Man muss vielleicht mal kurz auflisten, worum es dabei ging und wo man meinte, dass Einschränkungen stattfinden würden. Also zum Beispiel die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist so ein Recht. Darunter stellt man sich fair, dass man sich eben einfach entscheiden kann, wohin zu gehen, wo man will, sich zu treffen, mit wem man will und so weiter. Ein zweites Grundrecht, die ungestörte Religionsausübung. Das konnte natürlich nicht stattfinden, weil halt die Kirchen geschlossen waren in den ersten Monaten. Jetzt sind sie offen, aber sie sind auch wiederum nicht ganz ungestört. Die Religionsausübung zum Beispiel mit dem Singen ist es nicht so einfach. Die Versammlungsfreiheit ist ein Thema, was angeschnitten worden ist. Natürlich können Menschen sich nicht mehr in der gleichen Art und Weise versammeln, wie es vorher war. Die Freizügigkeit, das heißt also, dass man hinziehen will, hingehen will, wo man will, hinreisen kann, wo man will. Ein ganz großes Thema, das Reisen. Die Deutschen sind Reiseweltmeister und sie reisen ja nicht nur ins Ausland. Das war ganz schlimm, dass es gar nicht geht, sondern sie reisen auch innerhalb Deutschlands. Und auch das war nicht in dem gleichen Maße möglich wie vorher auch. Man konnte nicht an die Ostsee, man konnte nicht an die Nordsee. Das hat die Leute verrückt gemacht. Und das Letzte ist die Freiheit der Berufsausübung. Da geht es zum Beispiel darum, dass Geschäfte geschlossen werden. Das ist natürlich eine Beschränkung der Freiheit, unternehmerischen Freiheit. Ein Unternehmer leiden seitdem unter dieser Unternehmen und Unternehmer leiden unter dieser Grundrechtseinschränkung. Nun ist es mit den Grundrechten ja so im deutschen Grundgesetz, dass sie nie völlig unbeschränkt waren. Man konnte sie immer schon einschränken. Das ist der Grundcharakter von Grundrechten, außer Artikel 1, die Menschenwürde. Das heißt, man kann immer schon durch Gesetze in Grundrechte einschreiten. Das ist auch hier deswegen nichts Neues. Und das deutsche Infektionsschutzgesetz, das jetzt vor kurzem beschlossen worden ist, ist im Prinzip nichts anderes als eine Auflistung all dessen, was man in einer Pandemie an Grundrechtseinschränkungen vornehmen kann, worüber das Parlament entscheiden muss und die man dann auch nach einer gewissen Zeit wieder beenden muss. Also insgesamt gesagt, aus juristischer Perspektive ist, glaube ich, diese Grundrechtseinschränkung gut abgewickelt worden, politisch sauber durchgeführt worden, juristisch einigermaßen sauber gemacht worden. Es gibt immer Kritiker, aber es gibt keine grundsätzliche juristische Kritik an diesen Einschränkungen. Das ist die eine Seite der Diskussion. Die andere ist aber, wie das wahrgenommen worden ist in der Bevölkerung. Und da muss man ja nun sagen, dass wir zwar in Deutschland 80 Millionen Bundestrainer haben, aber wir haben nicht so viele Juristen in Deutschland. Und die empfinden Grundrechte und die Möglichkeit der Einschränkung nicht so juristisch präzise, wie es eben juristisch gebildete Menschen tun. Und deswegen ist dieses Argument der Grundrechtseinschränkung immer von den Kritikern der Corona-Maßnahmen ins Feld geführt worden. Wir dürfen nicht mehr das, wir müssen eine Maske tragen, wir dürfen nicht mehr reisen, wir dürfen nicht mehr feiern und so weiter. Was ist das für ein Regime, das uns so zwingt? Und das ist schon eine Diskussion gewesen, die es gibt. Aber wir müssen vielleicht, und damit will ich jetzt erstmal die erste Frage beenden, die Maßstäbe sehen, um die es hier geht. Es sind natürlich Umfragen durchgeführt worden, wie empfindet die Bevölkerung das? Und in allen Umfragen kommt heraus, dass 2/3 der deutschen Bevölkerung die Corona-Maßnahmen, das heißt die Beschränkungen der Grundrechte aufgrund dieser Pandemie, für gerechtfertigt hält im Prinzip. Und 1/3 nicht. Muss man natürlich unterscheiden. Wer sagt da was? Dann sind es natürlich die Jüngeren eher, die sagen, das ist eine Beschränkung, die nicht gerechtfertigt ist. Das liegt daran, dass die Jüngeren viel mehr feiern wollen, dass die Jüngeren überhaupt einen freiheitlicheren Ansatz im Leben haben und sich sowieso durch alles immer stark begrenzt fühlen. Also meine Kinder fühlen sich seit 15, 20 Jahren durch ihre Eltern begrenzt. Und so geht es auch mit der jungen Bevölkerung. Und man muss es eben auch politisch unterscheiden, dass alle, die sympathisieren mit den Regierungsparteien, also mit der CDU, mit der SPD, aber erstaunlicherweise auch die Grünen, dass die Pandemie-Maßnahmen für richtig gehalten haben im Großen und Ganzen. Und dass es vor allen Dingen Anhänger der AfD, also der Rechtsextremisten, sind, die diese Maßnahmen für nicht gerechtfertigt halten. Das ist eine Frage, die wir vielleicht im weiteren Verlauf nochmal klären können. Also Fazit ist, im Großen und Ganzen ist das von der deutschen Bevölkerung einigermaßen gut hingenommen worden, einigermaßen gut eingeordnet worden. Es gibt aber eben einen Teil, ich würde mal sagen 20-30%, die grundsätzlich unzufrieden ist.
Dankeschön. Ich und Sie interessieren sich wahrscheinlich am stärksten eben für diese 30%, die sich nicht unterordnen wollen. Denn aus den Medien erreichen uns Informationen darüber, dass die deutsche Bevölkerung massenhaft auf die Straßen kommt. In Berlin und in anderen Städten protestieren die Menschen gegen die Einschränkungen, die von der Regierung verhängt werden. Und da stellt sich die Frage, ist 1/3 der Deutschen verantwortungslos und erkennen sie ihre individuellen Rechte, so wie Sie das, Herr Doktor, sagten, ihre Freizügigkeit, ihre religiösen Freiheiten, ihre Bewegungsfreiheit oder ihr Recht auf persönliche Entwicklung? Halten Sie das alles für viel wichtiger als die Mitverantwortung in Zeiten der Pandemie? Das wäre meine Frage an Herrn Dr. Köcke. Ist 1/3 der Deutschen unverantwortlich?
Also vielleicht muss man nochmal unterscheiden zwischen denen, die sagen, die Maßnahmen sind überzogen, sind zu viel, sind zu stark. Ich fühle mich eingeschränkt in meiner Freiheit und denen, die dann wirklich protestieren und die auf die Straße gehen und die sich auch unverantwortlich verhalten. Also das heißt, es wird von massenhaften Protesten gesprochen. Da muss man vielleicht die Zahlen auch mal nennen, damit man sich das vorstellen kann. Also die größte Demonstration, die stattgefunden hat, das war die am 29. August in Berlin. Da sind in der Spitze ungefähr 40.000 bis 50.000 Menschen daran beteiligt gewesen. aber das ist das Eigentümliche an dieser Bewegung, dass es nicht eine große Demonstration gewesen ist, sondern viele, also mehrere etwas kleinere, ganz unterschiedliche Milieus, die protestiert haben. Da gibt es eben das sicher der größte Teil, das rechte Milieu, die AfD-Anhänger, die ein ganz buntes, sehr, sehr kritisches und sehr staatsfernes Gemisch von Leuten, die mit allem nicht einverstanden sind, die die Kanzlerin hassen, die überall Verschwörungen sehen. Und es gibt allerdings auch Milieus, die überhaupt nicht dazu passen. Gibt es so ein Wort dafür, die Impfgegner. Und die Impfgegner kommen aus einem ganz anderen Milieu. Das ist ein grünes, anthroposophisches, esoterisches Milieu, die eine große Skepsis haben gegenüber der Pharmaindustrie, gegenüber der Schulmedizin, die also eine Verschwörung vermuten, die von Bill Gates ausgeht und der Pharmaindustrie, dass durch den Impfstoff die Menschheit vergiftet wird und die natürliche Medizin, spirituelle Heilung und so weiter dagegen setzen. Das sind völlig andere Leute als die, die auf die Straße gehen und diesen Staat nicht akzeptieren. Reichsbürger zum Beispiel. Sie fragten nach der Verantwortungslosigkeit. Ich glaube, dass das im Alltag wieder ganz anders aussieht. Diese neurechten Anhänger haben sich tatsächlich auf der Demonstration verantwortungslos verhalten. Und ich kenne auch viele Fälle von Menschen, die sich im Alltag verantwortungslos verhalten, die also die Masken nicht tragen wollen, die einfach einen inneren Widerstand haben gegen diese ganzen Maßnahmen. Aber wenn man das in der Masse betrachtet, wenn man in der Summe betrachtet, würde ich immer noch sagen, das sind eben nicht die 20%, die die Maßnahmen ablehnen, sondern ein extremer Teil, den ich aber nicht beziffern kann, der aber auf jeden Fall wesentlich kleiner ist als diese 20%.
Bardzo dziękuję. Vielen Dank. Bevor ich eine ähnliche Frage an Herrn Professor Dudek richte, möchte ich Sie noch daran erinnern, dass wir bei Zoom auf Ihre Fragen im Chat warten. Also die können Sie an uns ruhig richten und zu gegebener Zeit werden wir Ihnen auf diese Weise das Wort erteilen. Und eine ähnliche Frage an Herrn Dudek, ob wegen der Tatsache, dass in Polen die Einschränkungen wegen der Pandemie keine Menschen auf die Straßen geführt haben, dürfen wir deswegen sagen, dass wir verantwortungsbewusster sind als die Deutschen. Und das Zweite, ob der Streik der Frauen nicht zu einem Sicherheitsventil geworden ist. Diese Streiks brachen erst nach dem 22. Oktober aus. Und ob nicht der Streik der Frauen den Frustpegel senken kann. Können wir da nicht eine Analogie finden zu dem, was wir in Deutschland beobachtet haben? Ja, danke schön. Ich habe Herrn Dr. Köcker zugehört und leugne nicht, dass ich das Gefühl hatte, als würde er über Polen sprechen. Ich sehe eine ganze Menge von Ähnlichkeiten und einen wesentlichen Unterschied, der darauf beruhte, was Sie soeben gesagt haben, dass diese Demos, die wir in Polen hatten, nicht unter dem Schlagwort der Einschränkungen gelaufen sind. Das hat man auch versucht, aber die hatten ganz wenige Teilnehmende. Alle anderen Elemente, die Herr Dr. Köcker erwähnte, gibt es auch in Polen. Auch in Polen haben wir etwa 12% von Bürgerinnen und Bürgern, die meinen, das Ganze sei eine Verschwörung, ein diabolisches Unterfangen, internationale Bösewichte, die die Menschheit nur versklaven möchten. Die Anti-Impf-Bewegung gibt es in Polen ebenfalls sehr wohl. Jetzt wird sie an Intensität gewinnen wegen der Impfaktionen. Wir werden mit Sicherheit sehr viele Menschen in Polen haben, die dann behaupten werden, dass alles sei suspekt und man sollte die Finger davon lassen. Aber die Demos, die wir in Polen vor allem im Oktober hatten, diese zahlenmäßig waren, glaube ich, noch stärker als die Deutschen. Denn als Herr Doktor davon sprach, dass in Berlin Ende August diese große Demo 40.000, 50.000 Menschen versammelte, dann hatten wir im Oktober diesen Jahres die größte Demo des Frauenstreiks mit mehr als 100.000 Menschen. Also das ist auch viel, viel größer. Also nach meinem Dafürhalten, der Hauptgrund, für den diese Menschen auf die Straße gegangen sind, war das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts über das Abtreibungsrecht und die Perspektive der Verschärfung dieser Möglichkeiten. Das steht außer Frage. Nichtsdestotrotz kann man vielleicht vermuten, dass ohne Pandemie, ohne diese psychologische Situation, gäbe es viel weniger Menschen auf der Straße. Denn ein Teil der Jugendlichen als Trittbrettfahrer nutzten diese Abtreibungsgeschichte, um ihren Frust wegen der Einschränkungen abzureagieren. Diese Losungen, diese Spruchbänder, die man dort trug, haben sich kaum auf die Pandemie bezogen und die meisten gingen mit Masken, mit Mundschutz auf die Straße. Aber mit Sicherheit war ein Teil auch eine Reaktion auf die Einschränkungen. Dahingehend ist die Situation in Deutschland und Polen sehr ähnlich. Auch in Polen werden diese Einschränkungen boykottiert, missachtet, sie werden desavouiert. Und im gewissen Sinne, glaube ich, ist das auch in Polen eine Minderheit. Natürlich ist sie aktiv. Diese Aktivität der Protestler ging zurück wegen der ernsten Situation, die zutage getreten ist. In der ersten Pandemiephase sprach man täglich in Polen von ein paar Dutzend Opfern in Polen. Nun haben wir ein paar hundert Opfer jeden Tag und diese Zahlen beeindrucken. Und dieser Eindruck führte dazu, dass die Bewegung der Protestler an Intensität verloren hat. Ich vermute aber, dass im neuen Jahr nach Weihnachten, wenn die zweite Welle sinken wird, wird es wieder Versuche geben, das Ganze abzulehnen. Es ist schwer zu sagen, wie sich das weiterentwickeln, aber überraschend für mich ist, was Herr Köcker sagte, dass die AfD zu jenen Parteien gehört, die diese Einschränkungen in Frage stellen. In Polen haben wir eine Partei mit dem Namen Konföderation, viel kleiner, politisch vielleicht ein Pendant zur AfD, aber ihre Abgeordneten kamen ins Parlament ohne Mundschutz. Also da sehe ich klare Analogien. Die Pandemie führte dazu, dass populistische Bewegungen von Verschwörungstheorien besessen, sich ähnlich werden. Und im Grunde genommen haben wir mit einem ähnlichen Phänomen zu tun. Und das gilt nicht nur für Polen und Deutschland, aber auch für andere Länder. Und da ist nun die Frage zu stellen, ob im kommenden Jahr und ob den kommenden Jahren überhaupt den Anhängerinnen der liberalen Demokratie gelingen wird, diese Bewegungen in Zaum zu halten oder ob sie an Intensität gewinnen. Denn das ist generell die Frage nach der Zukunft der liberalen Demokratie. Und diese Frage stellt sich in Polen viel aktueller und ist viel heißer als in Deutschland. Aber ich glaube, dass das Problem sich auf die gesamte westliche Welt bezieht mit den liberalen Demokratien. Die Pandemie und vor allem die Wirtschaftskrise, die danach folgte. Die Überwindung dieser Krise kann zweierlei sein. Entweder gelingt es uns relativ schnell, die Wirtschaft wieder aufzubauen und der Lebensstandard wird erhalten oder wird sich entwickeln. Oder werden wir leider Gottes mit einer tieferen Krise zu tun. Und dann fürchte ich, dass alle Bewegungen, die nun zutage traten, ihren Nährboden finden werden. Dabei wird nicht mehr die Pandemie diese Quelle der Unzufriedenheit sein. Daraus werden vielleicht Theorien folgen, dass man die Pandemie hervorgerufen hatte, um zu einer Wirtschaftskrise zu führen, um vor diesem Hintergrund irgendwelche Geldtransfers zu ermöglichen. Wenn ich Vorschläge lese, wie der Vorschlag von George Soros, die Emission der sogenannten ewigen Schuldbriefe, denn mit seinen Ideen, die wohl gemeint sind, mit Sicherheit liefert er den Vorwand für das Schüren von Verschwörungstheorien, denn ich lese selbst Kommentare darüber, dass Soros versuchte, weitere US-Milliarden mit Hilfe der Pandemie zu gewinnen. Also die Situation ist äußerst delikat und vieles hängt von politischen Eliten einzelner Länder ab in den nächsten Monaten, vor allem im kommenden Jahr, inwiefern sie mit der Pandemie umgehen können. Ja, im Moment konzentriert sich alles auf das Gesundheitswesen. Wenn die Impfaktion beginnt, ich hoffe, dass das bei uns genauso effizient verläuft wie in Deutschland, dann wird diese gesundheitliche Dimension zurücktreten und in den Vordergrund würden dann Fragen der Wirtschaft und der wirtschaftlichen Kosten treten. Dankeschön.
Ich wollte noch mal kurz, Frau Wolters, wenn Sie erlauben, noch einen Punkt sagen. Vielen Dank. Also was wirklich neu ist an diesen Protesten, ist die Breite der Milieus, die daran beteiligt sind. Also wir kannten bisher ja linke Demonstrationen und rechte Demonstrationen. Die Linken kennen wir schon sehr lange. Das geht weit zurück in die 60er Jahre. Die rechten Demonstrationen kennen wir noch nicht sehr lange. Die haben im Grunde genommen begonnen mit der Migrationskrise im 2015, 2016. Und diese Corona-Demonstrationen bzw. die Bewegung, die sich da gebildet hat gegen die Corona-Maßnahmen, ist, hat nicht mehr links und rechts, sondern ist beides zugleich. Zwar nicht am selben Ort und nicht in derselben Person. Es hat ja auch, Sie haben ja auch nicht eine, das ist ja auch keine Bewegung, die ein Zentrum hätte oder die einen Anführer hätte und so weiter. Das ist alles völlig unorganisiert. Und das beste Beispiel ist, dass also in Berlin an der russischen Botschaft Rechtsextreme vorbeigegangen sind und gerufen haben, Putin, hilf uns. Das muss sie als Polen besonders erheitern, diese Rufe. Und gleichzeitig um den Tiergarten herum Hare Krishna-Jünger, Esoteriker, gekifft haben und um den Frieden auf der Welt gebetet haben. Ja, das ist also schon sehr verrückt, was da passiert. Sie haben alle den gleichen Feind, und das ist der Staat, dem sie alles Böse zutrauen. Und der Staat natürlich im Weltverbund mit George Soros und Bill Gates und wer da alles so als Teufel auftaucht. Das hat eine latente antisemitische Komponente. Gerade bei Soros ist das so. Und es hat auch, indem die Wall Street verdächtigt wird, da ihr Geld für zu geben, die reichen New Yorker Juden, das gehört alles dazu. Also es ist eine merkwürdige Flickenteppich und ein merkwürdiges Gebräu, das da zusammengekommen ist gegen den Staat und gegen die Eliten, was aber auf der anderen Seite ist zu beobachten, dass gerade diese Eliten, das heißt die staatstragenden Parteien, die CDU, die SPD, inzwischen auch die Grünen, übrigens ist das ist für deutsche Beobachter natürlich besonders interessant, dass die Grünen inzwischen als staatstragende Partei verstanden werden, die in den 80er Jahren noch in den Anti-Atomkraft-Demonstrationen sehr stark auf der anderen Seite standen, dass also die alle sehr inzwischen zusammenhalten und als ein Block verstanden werden. Es gibt also den Block der Elite und es gibt all die Versprengten, die dagegen arbeiten. Das hat sich verstärkt. Die haben miteinander auch Kontakt. Das ist eine neue Bewegung, die tatsächlich die liberale Demokratie in Frage stellt, wie Sie gesagt haben, Herr Dudek. Noch hat das Ganze keine Gestalt, das ist nur so ein Phänomen, aber wir werden sehen, wie das wird. Es gibt im Parlament, sind die einzigen, die dazu zählen zu dieser Bewegung, ist die AfD, die da tatsächlich überhaupt kein Verständnis hat für die Corona-Beschränkungen, die also Anti-Corona-Demonstranten in den Bundestag hineingeschleust hat, die dazu aufgerufen hat, auf den Stufen des Reichstags zu protestieren. Das ist wirklich eine Partei, die sich völlig als Outlaw-Partei außerhalb des Parteienspektrums stellt. Danke.
Vielen Dank. Sowohl Herr Dr. Köcke als auch Herr Professor Dudek haben ein Thema Unterstützung der politischen Parteien für die Demonstrierenden und auch die Gegnerschaft zu politischen Eliten. Nun möchte ich kurz darüber diskutieren und die Frage überlegen, ob Sie auch hier Ähnlichkeiten finden werden zwischen der Lage in Polen und in Deutschland, wenn es um dieses breite Spektrum der Proteste geht. Sehen wir hier einzig und allein Proteste gegen die Regierung oder dürfen wir sagen, dass die Demos, die durch die Straßen polnischer Städte und Warschaus gehen, wie auch durch die Straßen Berlins und deutscher Städte gehen, ob das antisystemische Demonstrationen sind. Sie haben beide darauf aufmerksam gemacht. Sie stellen die liberale Demokratie an sich in Frage und tragen entschieden in sich das Potenzial des Umbaus der Axiologie der Staaten, von denen wir hier sprechen. Ja, dann möchte ich Sie beide nun bitten um Reflexion dazu. Herr Professor Dudek vielleicht. Dankeschön. In meinen Augen, diese Demos veranstaltet unter dem Schild des Frauenstreiks, sie richteten sich nicht gegen die Liberaldemokratie, keinesfalls, eher gegen die Regierung von Recht und Gerechtigkeit, das von den Anhängern der liberalen Demokratie bezichtigt wird, die Demokratie zerstören zu wollen. Die Demonstrationen, die direkt gegen das demokratische System gerichtet werden können, auftauchen, wenn sich die Wirtschaftskrise verwirklichen sollte, dann kann es in der Tat Demonstrierer geben unter den Spruchbändern, die nahe an der Konföderation stehen würden. Sie versuchen, den Weg der AfD zu gehen und sich als die einzige Partei zu etablieren, die sich von allen anderen unterscheidet. Der Streit in Polen läuft in Polen heute zwischen der PiS und der liberalen Demokratie und der Opposition. Die Opposition wirft der Regierung vor, das Land nicht ausreichend auf die Pandemie vorbereitet zu haben. Während die Konföderation sagte, das ist eine Lappalie, die Pandemie ist unwichtig, das ist ein Hirngespinst, in dessen Rahmen die degenerierten, kompromittierten Kräfte des alten Establishments, und da werden die PiS und die anderen in einen Topf geworfen. In dieser irren pandemischen Soße versuchen sie, ihre Fische zu angeln, und mit anderen Worten versuchen sie, gesellschaftliche Unterstützung zu finden. Denn die Pandemie ist ein Betrug. Es ist eine Art Grippe, wie das einer der Politiker der Konföderation sagte, eine etwas ernstere Grippe, und da braucht man sich damit nicht zu beschäftigen. Auf einem anderen Blatt steht geschrieben, dass ein Politiker, der Ähnliches von sich behauptete, selbst krank geworden ist und vor ein paar Tagen dann auch leider verstorben ist. Was aber wichtig ist, nach meinem Dafürhalten gefährdet die Pandemie die liberale Demokratie, denn vor Ausbruch der Pandemie hatte die Demokratie in Polen eh Probleme, aber sie hat zu einer verstärkten Polarisierung geführt, zu einer weiteren Komplikation dieser Auseinandersetzung geführt. Denn wenn man regierungstreue Medien verfolgt, dort gibt es ständig Angriffe gegen die Streikenden im Rahmen des Frauenstreiks mit dem Vorwurf, das seien die verantwortungslosen Bürgerinnen, die die Pandemie verbreiten. Denn das sind zahlenmäßig starke Versammlungen und mit Sicherheit kommt es dort zu weiteren Infektionen. Also eine Situation, die geradezu paradox ist, die aber aus der polnischen politischen Lage folgt. In Deutschland gibt es diese Probleme nicht, denn es gibt auch nicht eine Regierung, die die Öffentlichkeit so stark polarisieren würde. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen Deutschland und Polen, dass diese Spaltung, die es in beiden Ländern gibt, in die, die die Pandemie ernst nehmen und in die, die sie in Frage stellen, kommt noch eine weitere Spaltung im Lager jener, die die Pandemie akzeptieren, ein Streit um die Form der Justiz, um die Form der Bekämpfung der Pandemie. Und das alles polarisiert die Öffentlichkeit viel stärker als in Deutschland. Dort gibt es andere Eigentümlichkeiten, die es in Polen nicht gibt. Zum Beispiel wegen der Zuwanderung und der zahlreichen Zuwanderer, die es in Deutschland gibt und die es in Polen wiederum nicht gibt. Da hat Deutschland auch seine Eigenart. Für die polnische Situation paradoxerweise setzte die Pandemie Kräfte frei. Und alles deutet darauf hin, nach den Umfragen, die Pandemie hat zur Veränderung der Stimmung im Lande geführt. Recht und Gerechtigkeit, das seit 5 Jahren mit einer Zustimmung von 40% rechnen konnte. Die PiS hat ein Viertel seiner Wählerschaft verloren und nun haben sie etwa 30%. Wenn sich das erhärten sollte, bedeutete das einen fundamentalen Wandel im Kräfteverhältnis in Polen und das wird mit Sicherheit das Ergebnis der Wahlen beeinflussen. Die nächste Wahl ist planmäßig erst in 3 Jahren geplant, aber auch die könnte davon beeinträchtigt werden. Das ist die Bedeutung der Ereignisse von den letzten Wochen. Die Pandemie war nicht die Ursache, sondern war eher der Katalysator und hat den Wandel der Stimmung in Polen nur beschleunigt. Dankeschön.
Danke, ja, Herr Professor Dudek. Vieles ist eben ähnlich, aber nicht alles. Und einen wichtigen Punkt haben Sie schon genannt, der tatsächlich für die deutsche Situation sehr kennzeichnend ist. Sie haben die politische Spaltung der Bevölkerung in einen regierungstreuen Teil und in einen oppositionellen Teil. Das ist in Deutschland anders geworden. Klassischerweise gab es das natürlich auch, also noch zu Zeiten von Helmut Kohl gab es eine klare Trennung in einen bürgerlich-konservativen Block und einen sozialdemokratisch-grünen Teil der Gesellschaft, also der Wählerschaft. Das hat sich verändert durch die lange Zeit der großen Koalitionen in Deutschland, also von insgesamt von jetzt fast 16 Jahren Regierungszeit von Angela Merkel sind alleine, wenn ich mich nicht irre, also 15 jetzt sind, also 16 werden es, sind 11 Jahre in großer Koalition gewesen. Das hat das Verhältnis von bürgerlich und nicht bürgerlich verändert. Diese Aufteilung stimmt nicht mehr, trifft nicht mehr zu. Frau Merkel als Bundeskanzlerin hat auch die Fähigkeit entwickelt, auf andere Parteien zuzugehen, ihre Inhalte zu akzeptieren, auf die Grünen, auf die SPD, sodass wir also schon davon ausgehen können, dass es einen großen Teil der Bevölkerung, und der bildet sich vielleicht wirklich ab in diesen 60-70%, die Corona-Maßnahmen für richtig halten, ein großer Teil der Bevölkerung ungefähr eine miteinander vergleichbare politische Auffassung hat. In den Grundfragen, also in der Migrationsfrage zum Beispiel, in der Energiefrage, in der jetzt auch in der Frage der Corona-Bekämpfung. Und wenn man nicht zwei große Blöcke hat, wie in Polen oder wie in den USA, dann entwickelt sich eben in Deutschland ein relativ großer, harmonischer Block, den man jetzt bürgerlich, vernünftig, moderat oder wie auch nennen kann, und ein Teil, der gegen alles ist. Und dieser Teil ist kleiner natürlich, der ist so um die 20%, aber die vermuten alles Schlechte, das nur von der Regierung ausgeht. Also das heißt, man hat die Opposition bis auf die AfD eigentlich aus dem Parlament ausgelagert, oder sie hat sich ausgelagert aus dem Parlament. Einen zweiten Punkt wollte ich ansprechen, antiliberale Demonstrationen. Das Interessante an diesen ganzen Begriffen ist ja, dass sie ständig durcheinander gehen. Selbstverständlich haben, oder nicht selbstverständlich, sondern diese Demonstrationen, diese Demonstranten, die dort zusammengekommen sind, haben sich ja gerade die Freiheit auf die Fahnen geschrieben. Es sind Demonstrationen für die Freiheit von Menschen, von denen wir glauben, dass, wenn sie an der Regierung wären, als erstes die Freiheit abschaffen würden. Das ist das Paradoxe an der Situation. Es sind antiliberale Personen, die für die Freiheit kämpfen. Und deswegen geht das alles so durcheinander in der öffentlichen Diskussion. Also natürlich sind AfD-Anhänger, wenn sie denn etwas zu sagen hätten, keine Freunde der Freiheit. Aber im Augenblick, wo es darum geht, die Regierung zu bekämpfen, den Staat als Übeltäter darzustellen, sind sie natürlich die größten Freiheitskämpfer. Und einen dritten Punkt, ist die liberale Demokratie gefährdet? Naja, ich bin da noch relativ entspannt. Allerdings tut einem Land, also das gilt jetzt für Deutschland, einem Land so eine lange Zeit der Einigkeit aller Parteien nicht besonders gut. Opposition, wie gesagt, verlagert sich dann nach draußen und wird irrational oder wird extremistisch. Meine persönliche Auffassung wäre es, wenn man wieder eine ordentliche Sortierung innerhalb des Parlaments hätte, in Pro und Contra, in die eine Seite und die andere Seite. Das würde dafür sorgen, dass das, wie gesagt, Protest sich nicht außerhalb des Parlaments bewegen müsste. Das war's.
Dziękuję niezmiernie.
Vielen, vielen Dank. Ich denke, diese Motive könnten wir noch weiter erforschen. Aber im Chat gibt es die ersten Fragen von unseren Zuhörerinnen und die muss man auch ansprechen. Deutlich ist hier ein Motiv, das permanent um uns herum kreist und das noch nicht klar benannt und definiert wurde. Und zwar die Frage des zivilen Ungehorsams. Unsere Zuhörerinnen fragen uns, ob ein Staatsbürger sich über die Richtlinien der Regierung hinwegsetzen kann, eine Regierung, die legitimiert ist, die legal gewählt wurde. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um Nein sagen zu dürfen, um sich über diese Regelungen hinwegsetzen zu können? Wann darf das passieren? Herr Dr. Köcke.
Ja, der Begriff des zivilen Ungehorsams, den gibt es ja jetzt schon seit vielen Jahrzehnten. Früher haben sich eher Linke darauf berufen. Heute beruft sich die Rechten darauf. Das ist auch interessant. Immer die meinen, nicht gehört zu werden und nicht verstanden zu werden und die meinen, nicht partizipieren zu können, berufen sich auf diesen Ungehorsam. Natürlich ist das legitim zu sagen, ich fühle mich dem nicht verbunden, ich teile die Auffassung nicht. Allerdings ist man ja immer den Gesetzen unterworfen und deswegen ist es ja auch richtig, dass bei diesen Demonstrationen darauf geachtet wurde von der Polizei, solange das auch überhaupt möglich war bei der Menge der Menschen, dass zum Beispiel die Infektionsschutzregeln eingehalten wurden. Die wurden ja massenhaft, also bewusst und demonstrativ missachtet. Ich muss dann schon sagen, ich bin ja schon, vorhin hieß es, ich sei schon 30 Jahre in der Konrad-Adenauer-Stiftung, das bin ich ja zum Glück noch nicht, sonst wäre ich 5 Jahre älter. Ich bin aber doch schon relativ lange dabei und den zivilen Ungehorsam, den ich kennengelernt habe in meiner Jugend und dessen Teil ich also vielleicht in der äußersten Peripherie gewesen bin, nicht im Zentrum, war doch gerichtet gegen die Atomkraftwerke, gegen die Wiederbewaffnung, gegen den NATO-Doppelbeschluss und diese ganzen Dinge. Das war der zivile Ungehorsam der 70er, 80er Jahre, dessen Sinnhaftigkeit eigentlich erkennbar war. Was für ein Sinn darin bestehen soll, die Masken abzuwerfen und ungehorsam zu sein, dadurch, dass man sich gegenseitig anhustet, das ist mir nicht so ganz verständlich. Aber nun bin ich ja inzwischen auch nicht mehr in dem Alter, in dem man zivilen Ungehorsam betreibt, sondern ich bin in dem Alter, in dem man den Staat besser versteht, sodass ich also da vielleicht aus persönlichen Gründen kein Verständnis mehr habe. Aber die Bewegung scheint mir doch unausgegoren und wenig systematisch zu sein. Also in dem Falle ist mir der zivile Ungehorsam nicht so sehr verständlich. Ich kenne aber Leute, und die sind ganz nahe bei mir, die sind eng mit mir befreundet, die mir den ganzen Tag erzählen, was für ein furchtbarer Unsinn das sei, den unsere Regierung tut, was für Einschränkungen man habe und was da alles für eine Ermächtigung, also ich muss das Wort wirklich nochmal sagen, Ermächtigung gerade passiere. Und diese Protestierer haben ja auch von einem Ermächtigungsgesetz gesprochen, so wie es die Nazis direkt am Anfang ihrer Schreckensherrschaft vollbracht haben. Das sind natürlich alles Begriffe, wo ich jetzt sage, was, was geht da eigentlich Merkwürdiges in den Köpfen ab, dass ein solcher Begriff benutzt wird. Da hat sich ein junges Mädchen hat sich auf die Bühne gestellt und hat gesagt, sie fühlte sich wie Sophie Scholl, also wie die Widerstandskämpferin gegen Hitler. Das ist schon merkwürdig, ja. Ein 22-jähriges Mädchen, dem es gut geht und dem niemand etwas tut, fühlt sich wie Sophie Scholl. Also da ist auch irgendwas Schräges dabei, für das ich nicht so viel Verständnis habe.
Bin ich jetzt an der Reihe, fragt Herr Dudek? Ja. Ja, das, was Herr Köcke sagt, ist mir sehr nahe. In der Jugend waren wir alle in etwas anderen Modellen des zivilen Ungehorsams, denn in Zeiten, in denen Herr Köcke gegen die amerikanischen Raketen in der Bundesrepublik Deutschland protestierte, war ich Student und wir begrüßten diese Raketen geradezu enthusiastisch als Beweis der amerikanischen Präsenz in Westeuropa und als die letzte Möglichkeit, sich dem Kommunismus wiederzusetzen. Und all diese pazifistischen Bewegungen in Westeuropa beäugten wir als hilfreiche Idioten und als Handlanger Moskaus, von denen seinerzeit Stalin geschrieben hatte, dass man damit die kommunistische Herrschaft nur erweitern kann. Aber die kommunistische Wirklichkeit, in der ich groß geworden war, war eine Wirklichkeit eines autoritären Staates ohne die Legitimierung einer demokratischen Wahl, die es gab. Und der zivile Ungehorsam war damals für mich etwas Selbstverständliches. Und da antworte ich auf die Frage von Frau Dr. Wojtas, wie geht man damit um, angesichts einer Regierung mit demokratischer Legitimierung, die dann Maßnahmen ergreift, die nur schwer akzeptabel sind. Meine Antwort darauf lautet, ich glaube auch in einer demokratischen Gesellschaft, gegenüber einer legal gewählten Regierung haben Bürgerinnen das Recht auf den zivilen Ungehorsam. Es besteht aber die Gefahr, das zu missbrauchen. Ja, Menschen, die demonstrieren gegen die Einschränkungen, die sich dann gegenseitig anhusten, was sie thematisiert haben, diese Menschen missbrauchen das Recht auf zivilen Ungehorsam. Es sollte dann letztendlich doch reserviert werden für Situationen anderer Art, in der in der Tat die Grundrechte gefährdet sind. Auch wenn der Mundschutz lästig ist, halte ich doch den Mundschutz nicht für etwas, was meine zivilen Rechte einschränken würde. Natürlich, die Bewegungsfreiheit, geschlossene Grenzen, ja, dann ist die Sache bereits ernster. Was ist der Clou der Lösung? Wer soll darüber entscheiden, wo die zulässige Grenze des zivilen Ungehorsams verläuft und wo diese Grenze verletzt wird? Die Antwort ist klar. Die Gerichte sollten in jedem Einzelfall darauf antworten, ob die Bürgerin das Recht missbraucht hatte oder nicht. Das ergibt aber Sinn nur dann, wenn die Gerichte unabhängig sind. Denn wenn die Gerichte eine Emanation der Exekutive sind, agieren sie zwangsläufig in ihrem Sinne. Und dann wird die Zivilgesellschaft und das Recht auf zivilen Ungehorsam infrage gestellt. In einem Staat mit Machtaufteilung, mit einer demokratischen Regierung, die Rechte einführt, gegen die ein Teil der Bürgerinnen protestiert, dann landen das vor dem Gericht und das Gericht urteilt, ob die Bürgerin in diesem konkreten Fall Recht auf zivilen Ungehorsam hatte oder auch nicht. Natürlich kann der Bürger mit dem Urteil unzufrieden sein, aber das ist schon die dritte Macht, die unabhängig ist. Und das ist von Und diese Trennung, diese Gewaltenteilung ist von fundamentaler Bedeutung. Daher gibt es unabhängige Gerichte, damit die Exekutive in ihrer natürlichen Neigung, etwas zu diktieren, eingeschränkt wird. Also, ziviler Ungehorsam, ja, aber ohne Missbrauch. Und darüber, ob das missbraucht wird, darüber entscheiden unabhängige Gerichte. Solange wir unabhängige Gerichte haben, solange wir daran glauben, haben wir eine Lösung. Sie ist zwar nicht optimal, aber die gibt es. Wenn man keine unabhängigen Gerichte mehr hat, hat man auch keinen demokratischen Staat, selbst wenn die Regierung demokratisch gewählt ist, denn die dritte Gewalt hängt von der Exekutive ab. Und das ist die Quintessenz der Diskussion in Polen um die Unabhängigkeit der Justiz. Deswegen ist der politische Streit in Polen so scharf, denn viele Menschen, darunter ich, meinen, die aktuelle Regierung versucht, sich die Justiz zu unterordnen. Dankeschön.
Dudek, ich muss natürlich sagen, dass ich damals besser mit Ihnen gesprochen hätte über die Nachrüstung als mit den linken Studenten, mit denen ich zusammen war und mit denen wir nächtelang diskutiert hätten. Wenn wir beide mehr miteinander gesprochen hätten, dann wäre ich vielleicht auch an diesem Tag, wo 300.000 Leute im Bonner Hofgarten waren und gegen die Raketen, gegen die SS-20 protestiert haben, also gegen die Nachrüstung, gegen die Pershing-Raketen, dann wäre ich vielleicht gar nicht da gewesen.
Ich danke Ihnen, meine Herren, für die ungemein interessante Debatte. Das erste Fazit, das daraus folgt, ist unsere gemeinsame Freude darüber, dass keine Raketen gegeneinander gerichtet sind, sondern dass wir auf derselben Seite stehen, wenn es um die Grundrechte geht und um die Sorge, um die liberale Demokratie geht. Die kümmert sich um die Schwächsten, aber kümmert sich auch um gleichen Zugang zu Wahlen. So, ich danke Ihnen auch dafür, dass wir nuancieren konnten und dass wir die Eigenart dessen zeigen konnten, was in der Pandemie am wichtigsten ist für unsere Mitbürger, Mitbürgerinnen in Deutschland und in Polen. Im Sinne des Verständnisses von Grundrechten, was uns mit Sorge erfüllt und worum wir uns kümmern. Wir haben unser Wissen erweitert über unsere Völker, darüber, was uns verbindet, und wie sehr wir uns ähnlich sind. Wir haben auch neue, wertvolle Dinge erfahren. Ich danke Ihnen aus Herzlichste. Es war mir eine große Freude, Ihnen zuhören zu dürfen. Und es war mir auch eine große Freude, Ihnen ein paar Fragen stellen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank. Ich danke auch der Stiftung Kreisau, die uns eingeladen hat. Und ich danke auch der Konrad-Adenauer-Stiftung, die uns den Raum dafür geschenkt hatte. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wenn ich noch einen Satz sagen möchte, dann möchte ich auf die Frage vom Chat antworten, die gestellt wurde. Wir haben hier nämlich von den Grundrechten gesprochen und die Frage lautete, was sind eigentlich diese Grundrechte? Ich möchte die fragende Person daran verweisen, wo der Katalog der Menschenrechte am besten aufgelistet ist. Und das ist die allgemeine Charta der Menschenrechte der UNO von 1948. Natürlich gibt es auch andere Kataloge der Menschenrechte, aber ich glaube, dieser Katalog ist universell und wurde weltweit akzeptiert. Dort werden diese Grundrechte aufgelistet. Auch ich danke für die Möglichkeit, mich mit Ihnen zu treffen und mit Ihnen zu diskutieren. Dankeschön.
Moderation, Herr Professor Dudek, Herr Dr. Köcke, vielen Dank für Ihre Beiträge. Im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung auch allen Teilnehmern, allen Zuschauern herzlichen Dank dass Sie dabei gewesen sind. Bevor ich es vergesse, auch Herrn Piotr Schwack natürlich ein großes, großes Dankeschön für die Dolmetschung. Wir sehen ihn nicht, aber wir haben ihn alle im Ohr. Lieber Piotr, ohne dich wäre das natürlich wieder nicht möglich gewesen. Noch zwei Bemerkungen zum Schluss. Die heutige Debatte war die dritte Debatte im Rahmen unserer gemeinsamen Veranstaltung mit der Stiftung Kreisau. Und zwar unter dem Titel Kreisauer Werte, Herausforderungen, vor denen Europa steht. Wir haben angefangen mit einem Gespräch über 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung, haben sozusagen den globalen europäischen Kontext besprochen. Letzte Woche haben wir über die Polarisierungen in unseren beiden Gesellschaften gesprochen und sind heute auf das von dieser immer enger werdenden Perspektive auf den Einzelnen gekommen und haben uns mit den Fragen befasst, wie in dieser doch unsicheren, für uns alle neuen Zeit und Epoche Grundrechte und Bürgerrechte zu verstehen sind. Gerade am Ende ist es nochmal erwähnt worden, dass dieser Faden ist nochmal aufgegriffen worden. Welche Bedeutung hat das für unsere liberale Demokratie? Welchen Herausforderungen ist sie heute ausgesetzt? Und es gibt natürlich keinen besseren Termin, als das zu besprechen, als heute am Vorabend des Tages der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 veröffentlicht worden ist. Vielen Dank allen, dass Sie teilgenommen haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um sich nochmal zu vergewissern oder neue Impulse zu bekommen über diese Fragen. Ich hoffe, dass Sie diese Themen in den Advent übernehmen und die in Ihnen arbeiten und möchte Sie gleichzeitig auch einladen, nächsten Montag am 14. Dezember wird der vierte und letzte Teil unseres Zyklus stattfinden. Und zwar werden wir mit Praktikern der Jugendarbeit sprechen. Die Informationen finden Sie wieder auf den Facebook-Seiten der Stiftung Kreisau, Facebook-Seiten der Stiftung der Konrad-Adenauer-Stiftung und auf unseren Webseiten. Jetzt bleibt nichts anderes, als Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und hoffentlich bis bald.
Schön.